So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Neue Episode, es ist Samstag, heute mit dem Dani Kuhns, dem Gründer und Inhaber vom Ace Café in Rotenburg. Er hat mir gestern über die Zukunft vom Ace geredet. Perfektes Timing, weil jetzt nächste Woche ja die Terrassen wieder aufgehen. Sie sind schon fleissig am Vorbereiten, am sich ready machen jetzt für die Saison, wenn man jetzt wieder kann. Wir reden vor allem auch so ein bisschen über den Werdegang vom Ace selber, wie er die Marke weiterentwickelt hat, von recht vielen Stolpersteinen, die er da müssen bewältigen auf dem ganzen, auf dieser ganzen Reise vom Ace Café und vor allem auch so ein bisschen, wo er die Marke und generell das Marketing, Branding von, seinem, sag ich mal, von seiner ganzen Welt da draussen sieht, welche Chancen er sieht und wo er vor allem her will in Zukunft, wie sein Kompass also so aussieht, persönlich als Führungsperson, aber eben auch für die ganze Marke Ace und alles, was inzwischen noch drumherum baut. Richtig cooles Gespräch gewesen. Ich hoffe, Sie sind ready. Es ist top aktuell. Navigator Podcast. Jetzt geht's los. Ready?
I'm ready.
Okay, sehr cool. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Ich bin hier beim Dani Kuhns im Ace Café und er hat gerade vor 3 Sekunden gesagt, sollen positive Vibes sollen da vorkommen, nicht mehr jammern. Dani, jetzt ist am Mittwoch da gross entschieden worden. Wie geht es dir seit dem Mittwoch?
Also ich glaube, es ist wirklich wichtig zu sagen, dass wir jetzt 14 Monate Struggling hatten, 14 Monate durch Höhen und Tiefen gegangen sind, gebangt, gehofft, geweint. Und jetzt ist der Zeitpunkt, vorwärts zu gehen, zuversichtlich zu sein. Und wenn du mich fragst, wie geht es mir? Besser als vor einer Woche und ich glaube, langsam aber sicher dürfen wir in eine gute Zukunft schauen.
Du hast gesagt, es ist Aufbruchsstimmung, es geht etwas. Ich bin jetzt auch hierher gekommen, da ist unglaublich schon viel am Laufen, am Arbeiten, am Vorbereiten. Bist du da voll ready gewesen? Also hast du da volle Pläne gehabt? Ich habe gewusst, wenn wir können, dann legen wir los, oder? Wie muss ich mir das vorstellen, so organisatorisch jetzt?
Nachdem, dass irgendwo von der Politik draussen so viele Entscheidungen gefallen worden sind, wo nicht vorhersehbar gewesen sind, bin ich eigentlich eher der Meinung, wir nennen es, wie es kommt. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt wissen, dass wir die Terrasse auftun dürfen, ist das natürlich für uns eine schöne Geschichte. Und ich glaube, man darf sich nicht mehr zu fest hinterfragen, was abgeht, sondern das jetzt so machen, dass einfach wirklich wirtschaftlich und vom Faktor 1 her wieder in eine Richtung geht, wo wir alle wieder mögen und wollen arbeiten.
Mhm. Wie war es für dich für als Unternehmer, aber als Führungskraft auch jetzt in den letzten 14 Monaten, wie kannst du mir das vorstellen? Hast du die Leute regelmässig gesehen? Hast du sie bei Laune behalten? Mal war es wieder ein bisschen offen gewesen, dann ist wieder zugegangen. Was sind so die grössten Challenges gewesen für dich, wenn man da schnell zurückschaut, wo vielleicht auch extrem viel gelernt hast?
Ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit. Ich glaube, wichtig ist für mich gewesen, du bist ein Captain von einem Boot und das Boot heisst Ace Café Luzern. Mhm. Und du hast eine Mannschaft von über 30 Leuten und ich kann nicht immer eine gute Laune haben und der sein, der reist, sondern es ist einem selber sehr nachgegangen. Aber am Schluss bist du trotzdem derjenige, der lenkt und das Steuerrad in den Händen hat. Und ich glaube, was ich wirklich gelernt habe, ist, je mehr ich bei mir bin und in Ruhe bin und zuversichtlich bin, desto mehr spürt das Team und am Schluss auch die Gäste draussen, die merken, hey, der ist am Reissen. Mhm. Und ich war jemand, der nicht einfach den Schlüssel gedreht hat und gewartet hat, bis neue Entscheidungen kommen, sondern wir haben die letzten Monate und über ein Jahr wirklich gekämpft wie Löwen. Mhm. Wir sind an Grenzen gegangen, wir haben polarisiert, ich habe polarisiert, ja. Ich habe auch eingesteckt. Aber ich glaube, schlussendlich ist das eins und wir sind authentisch und wir stehen zu dem, wo wir wollen stehen. Merken jetzt aber auch, jetzt ist ein Zeitpunkt da, wo es nicht mehr um Politik geht oder um Meinungsfindung, sondern es geht ums Eis und um das wieder aufzutun und den Mut und die Vibes zu versprühen, die wir vorher schon 5 Jahre versprüht haben.
Ich würde auch sagen, wenn man dich so muss beschreiben muss, aus Unternehmersicht, dann bist du sicher nicht der klassische Entrepreneur, so ich starte mal ein Business und habe eine App oder irgendwo eine coole Software und wir haben alle coole Büros, sondern es ist sehr geil eingerichtet da, aber ich würde sagen, du bist doch so ein bisschen der Rock'n'Roll-Unternehmen, du hast eine Meinung, Ecken und Kanten, gibst das auch öffentlich Kunden, eben kommt nicht immer gut an, aber ich denke, bei vielen eben doch, gibt Diskussionen, ich glaube, es hat auch einiges bewegt. Ist das immer schon in deinen Genen gewesen, so zu sein, oder ist das jetzt durch das, dass du dein eigenes Ding hast, so emotional geworden, dass dich auch öffentlich immer wieder quasi deine Meinung teilst oder eben auch dich für etwas einsetzt? So?
Absolut. Also ich glaube, vielleicht schon von der Vergangenheit her habe ich immer schon ein bisschen polarisiert, habe für Brands gearbeitet, die vielleicht nicht wirklich konform sind in der Gesellschaft. Mhm. Ich bin nicht der, der danach strebt, everybody's darling zu sein. Mhm. Das finde ich geht nicht und das will ich auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, das macht es eins aus und wir treffen für viele wirklich den Zeitgeist und auch mitten ins Herz mit dem, was wir machen. Und das, der Funke geht über. Also ich bin nicht einfach Gastronom oder Eventveranstalter oder Dozent oder Businesspunk oder wie man mich auch immer nennen will, sondern es ist so das Gesamtpackage von einem Lebensgefühl, das wir versprühen. Und das Lebensgefühl müssen nicht alle leben, aber dürfen die leben, die mit uns irgendwo einig sind. Ja.
Ich glaube, das ist eben das Geile am ganzen Konzept und eben auch an dem Branding, das ich jetzt gerade möchte ansprechen, dass ich finde immer coole Brands oder coole Geschichten sind für mich die, wo nicht, wo ich mich damit identifizieren kann, weil ich bin zum Beispiel nicht jemand, der TÜV fährt oder jetzt ein Oldtimer oder so fährt, aber ich finde es gleich hure geil, weil du weißt genau, für was er steht und du siehst die ganze Community und denkst, es funktioniert. Oder? Und es ist eben genau nicht das so, ja, du versuchst alle anzusprechen, oder wie du richtig sagst. Kannst du mich mal ein bisschen durchführen, seitdem, dass du diesen Traum gehabt hast, vom Ace Café, so von dieser Marke hierher zu bringen, hast du immer gewusst, so, ja, ich würde mit dem mehr machen, eben, du hast jetzt einiges vor. So, wie hat sich so die strategisch, aber auch so leidenschaftliche Entwicklung oder Überlegung entwickelt, eben aus dem jetzt so viel zu machen, weil es ist ein Store, du bist am Bau und alles drum und dran. Also, wie ist das so zustande gekommen? Einfach immer der Drang nach mehr?
Ja, das ist ein Fluch und Segen zugleich, Drang nach mehr. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass Ding ursprünglich gesehen, irgendwann kein Vorgesetzter mit Zahl, der mir sagt, was ich muss machen, wenn ich es machen muss und wie ich es machen muss. Das habe ich sehr früh gespürt, dass ich mein eigenes Ding durchziehen will. 2013 die Idee kam mit dem ersten Besuch im Eiscafé, dass ich wirklich gespürt habe, das ist etwas, was in der Schweiz fehlt. Und wenn du von TÜV und Auto redest, ist das eine Zielgruppe, die vielleicht 50% ausmacht. Die anderen 50% fangen das Säugling im Kinderwagen an, vom Papi, der hier ins Eis kommt und gehen bis zum Senior, der ein Faible hat für Oldtimer. Es sind Leute da, die einfach zu Mittag kommen zu essen. Es sind Skateboarder da, es sind Banker, Strassenarbeiter. Ich glaube, das ist der springende Punkt vom Eis, dass die Zielgruppe so fest erweitert worden ist, dass es nicht nur um Benzin und Diesel geht, sondern auch um nachhaltiges Essen. Mhm. Das war ein Punkt gewesen, am Anfang, wo man vielleicht gesehen hat, das passt überhaupt nicht zusammen. Also wenn schon die TÜV-Fahrer da ist, warum sollst du noch Bio-Burger anbieten? Und so habe ich eigentlich meine Strategie gewählt, nachhaltig zu sein, sehr umtreibig, 140 Events pro Jahr durchführen, eine kleine Village zu schaffen, wo du nicht einfach kommst, etwas zu essen, sondern dich bis 3, 4, 5 Stunden aufhältst. Und das gibt so ein Gesamtpackage von einem erneuten Lebensgefühl, das ich so weiter verfolgen und auch immer mehr Ideen kommen. Und das merke ich, kommt bei den Leuten auch sehr gut an.
Du hast gesagt, eben 140 Events, du hast Gastronomie, du hast einen Laden und all das. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Leute sind da in dem ganzen, in dieser ganzen Gruppe quasi tätig? Es sind auch verschiedene Unternehmen, hast du gesagt, aber kannst du die Leute schnell reinführen, von was man da so redet?
Also wir sind in einem Gebäude, das in Rotenburg ist, wo ich 2014 angefangen habe zu bauen. Also das war ein grünes Feld gewesen. Das ist heute so ein cooler Holzbau, wo wir verschiedene Mieterinnen hat. Es fängt an bei British Parts, wo ganz coole Kleider verkauft, sehr nachhaltig, sehr cool. Wir haben eine Tattoo-Manufaktur da, wo man kann tätowieren. Es kommt ein Barber rein, Anfang Juni. Wir haben Ziel zum Übernachten da. Es wird neu gebaut. Dafür. Wenn du mich fragst, wie viele Leute sind, es sind etwa 35 Angestellte. Das fängt aber an bei der Putzfrau, geht über den Parkdienst und hört irgendwo beim Barchef auf. Mhm. Nicht zuzählt sind die, die ihre eigenen Räumlichkeiten arbeiten, aber wir gehören fest zusammen. Ja. Mein Ziel war es immer, wirklich so ein Village zu schaffen, das in der Schweiz nicht existent ist, wo man Synergien kann nutzen kann. Und wenn ich von Synergien rede, meine ich eigentlich, wenn sich der Fotograf hier ansiedelt, profitiert er von der Firma XY. Mhm. Wenn derjenige, der Lederklamotten verkauft, coole TÜV-Fahren und Red Wing Shoes, dass derjenige von meinen Gästen profitiert und der, der geht tätowieren, isst vielleicht noch ein Burger. Also alles fließt ineinander rein und das gibt so einen coolen roten Faden, wo man mit ein bisschen Marketinggeschick wirklich aufbauen kann. Und ich glaube, alles, was da passiert, steht und fällt damit, dass wir ein gutes Marketing betreiben und auch einfach ein Top-Team hinterher haben, wo alle reissen wollen.
Bist du eher der Marketing-Mensch, der jetzt gesagt hat, ich mache Gastronomie, aber nutze vor allem mein Marketingwissen, oder bist du eher der Gastronom, der sagt, ich versuche geiles Marketing zu machen?
Ersteres.
Ersteres schon, ja.
ist das nicht irgendwie heavy gewesen, zu überlegen, ja, eigentlich, die ganze Geschichte ist geil, oder? Mit Töff und die ganze Erlebnis. Aber am Schluss ist eben viel Gastronomie, das ist hart, oder? Du hast Leute, du musst Leute führen, du musst irgendwie eben planen und so. Hast du das können, oder wie? Also, wie, hast du mal irgendwie Patent machen und, also, nehme ich an, oder? Oder, und wie das rein tauchen, ist ja nicht ganz...
Nein, ich will vor allem nicht diesen Gastronomen an Karren fahren, die von der Pike auf Koch gelehrt haben und eine Servicelehre gemacht haben und von dieser Zeit kommen. Als ich Senior Brand Manager war, von Jägermeister, lange Zeit und Troika, habe ich natürlich immer von der anderen Seite von der Bartheke gesehen, was passiert in der Gastronomie. Und wenn du ein bisschen das System verstehst, geht es um viel mehr, wenn du nur einfach das Mittagsmenü machen, sondern es geht darum, was wollen die Leute für Marken konsumieren, was wollen sie fühlen, wenn sie reinkommen, was schmecken sie, wie sieht es aus, welche Stilistik hat es, welche Architektur, welche Öffnungszeiten, wie kommuniziert man im Bereich Corporate Identity. Es sind schon viele Aspekte, und ich glaube, wenn du das Marketing im Griff hast und ein leidenschaftlicher Mensch bist, funktioniert Gastronomie besser, weder wenn du einfach Gastronom bist und mal anfängst, ein Bein zu führen. Bein ist ein bisschen abwertend für Landgasthof. Ja. Wir sind ein Restaurant- und Eventkonstrukt. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist aber, dass ich weiss, wer ist der Beste in der Küche? Wer ist super hinter der Bar? Wer versteht die ganze Geschichte von der Pike auf? Und so muss ich auch sagen, bin ich dankbar für den Erfolg, weil ich auch die richtigen Leute an Bord habe. Und so eigentlich der Fadenzieher bin und der Captain von dieser ganzen Geschichte und so das Makroökonomische eigentlich fest versuchen im Griff zu haben.
Also wenn wir in Zukunft schreiten, sagen wir immer, du musst das richtige Team haben, oder? Du musst mit denen gewünscht die grossen Pokale, mit denen kommst du vorwärts. Wie tut einer, wie du Leute auswählen?
Das ist eine schwierige Frage. Vor allem, weil ich das komplette Team in 5 Jahren 3-mal ausgewechselt habe. Und wenn du anfängst, hast du das Gefühl, das ist jetzt mein Team, mit denen wollte ich alt werden und da reissen wir. Aber da wirst du eines anderen belehrt. Und da haben wir vorher, als wir privat geredet haben, gerade davon geredet, dass du spürst, wer ist mit der Leidenschaft dabei und wer will mit dir zusammen erfolgreich sein. Du kannst nicht erwarten, dass alle 35 Leute gleich reissen wie wir und gleich viele Überstunden machen und gleich viel Leidenschaft einbringen. Das muss auch nicht sein, sonst haben wir ein bisschen viel Inputs. Aber es fängt an mit einer Person, die ich am Anfang gefunden habe, die mit mir bis heute da ist, und das ist der Evo. Und so sind die Leute dazugekommen und ich habe immer einen besseren Namen bekommen und bin bekannter geworden und habe entsprechend eigentlich auch gute Leute angezogen.
Du selber, also der Name Dani Kunz, meinst du? Oder das Eiscafé, also oder beides. Oder
das Eiscafé, da müssen wir schon davor reden. Ja. Ich bin zwar das Gesicht von dem ganzen Betrieb, da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück, aber der Dani Kunz soll irgendwo auch noch sein Privatleben haben. Es müssen auch nicht alle wissen, was ich zum Nacht esse und wo ich in die Ferien gehe und wie das Hotelbett aussieht, wo ich mich nicht erlohne. Nein, das Eiscafé. Ich zahle faire Löhne, ich habe strenge Bedingungen bei mir, aber es ist wirklich so der Family-Charakter, wo immer alle Firmen wollen gerne sein, das leben wir wirklich, weil wir halt wahnsinnig viele Stunden zusammen verbringen und auch verdammt viele Hürden haben müssen in den letzten 6 Jahren.
Eben, das hat angefangen, echt bevor dass du gebaut hast, oder? Das ist ja, glaube ich, schon mal erzählt, das hat ja schon mal dort angefangen. Wir müssen nicht die ganze Story aufrollen, oder? Aber so, was sind so für dich als Führungskraft und als Unternehmer so jetzt die grössten Learnings sind eben vielleicht anhand von Leuten, von Prozessen oder wo du vielleicht anderen, die jetzt auch sagen, Dami, es ist schon nicht die gleiche, wie sagen wir, die gleiche Branche, nicht Branche, ich meine mehr so die gleiche Richtung an Gastronomie, aber ich kann auch so etwas Geiles machen, das Erlebnis machen. Was gibst du denen Leuten mit, die jetzt sagen, wo genau an dem Punkt stehen, sagen, wenn der ganze Zeich durch ist, will ich auch etwas machen wie der Dani. Was empfiehlst du denen?
Dass sie extrem viel Leidenschaft mitnehmen und einfach auch Leidensdruck mögen bestehen. Wenn man das Eiscafé von aussen anschaut, ist immer alles sehr easy. Alle Events gehen wunderbar vonstatten. Der Dani ist gut drauf, ist ein tatkräftiger Jungunternehmer, der vieles anreissen will. Aber hinter dem Vorhang passieren wahnsinnig viele Hürden, die genommen werden müssen. Du hast es vorher richtig angesprochen. Das hat ab der Öffnung angefangen mit dem Rechtsstreit, wo wir hier hatten, der über 2 Jahre gedauert hat, wegen Lautstärke, die wir schlussendlich gewonnen haben, die aber wahnsinnig viel Nerven gebraucht hat. Wir haben Umstrukturierungen gehabt, wir haben pro Jahr 250'000 Gäste, wo die meisten davon sehr cool drauf sind, einzelne nicht so. Du bist auch plötzlich von heute auf morgen irgendwo Person der Öffentlichkeit und du musst dir überlegen, wie wirklich gegossen, was mache ich, was tue ich. Und wenn ich mir den Tipp mitgeben, der Preis von der Selbstständigkeit ist hoch. Mhm. Aber das Learning und das, was du erntest, ist höher. Und darum finde ich irgendwo, es ist der Wert, dein eigenes Business aufzuziehen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich am Montagmorgen wieder irgendwo muss arbeiten und nach Plan muss arbeiten und Reportings muss abliefern und so funktionieren, wie es die Firma vorgeht, macht das alles wett. Macht das alle schwierigen Zeiten wett, das zu machen, was ich wirklich bis heute extrem gerne mache und auch noch weiter machen
will. Sehr schön gesagt. Funktioniert ein Kaffee ohne den Dani Kunz?
Es wird funktionieren. Das ist aber nicht ein Prozess, den du von heute auf morgen machen kannst. Mhm. Ich bin nicht ein Kontrollfreak, gebe eigentlich relativ viel Verantwortung ab, aber ich merke, dass eins meine Handschrift immer tragen soll. Mhm. Merke aber auch jetzt mit anderen Firmen, die ich noch habe und all den drei Projekten, dass ich muss abgeben muss, weil ich einfach auch selber merke, nach 6-7 Jahren so intensiv arbeiten, das kannst du fast nicht auf die Dauer durchziehen. Ich freue mich darauf, wenn ich wieder mal irgendwo mit dem Defender an einem Ort durchfahren und ein paar Wochen Zeit verbringen. Mhm. Abgeben ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, ich kann sagen, dass ich ab nächstes Jahr einen Monat oder zwei kann weg und nicht muss Angst haben, dass es nicht funktioniert.
Ja, das ist aber schön. Das ist wirklich, ich glaube, das ist eben so ein der Fluch vom Unternehmertum am Schluss. So, man denkt sich, man kann sich frei nehmen, aber es kommt eigentlich immer dann etwas Wichtiges, wo jetzt dann halt nicht geht. Oder? Wo man das Gefühl hat, man muss selber können das regeln. Wie bist du immer da? Also, weißt, häufig sagen wir ja, ein Restaurant oder irgendwo, ja, ich gehe zum XY, oder? Ich gehe zum Dani raus, zum Dani das Bier nehmen. Wahrscheinlich sagen wir schon eins, aber so, du bist oft da, also erwartet dich die Leute da?
Das war ein hoher Kampf am Anfang. Mhm. Also wenn jemand gesehen hat, jetzt bin ich dreimal im Eis gesehen und ich habe dich nie gesehen, hat mir das weh gemacht und hat mich wieder dorthin gebracht, um Dami, du musst mehr da sein. Mm-hmm. Das ist aber der völlig falsche Ansatz. Ich kann nicht pro Woche 90 Stunden im Eis sein. Das geht einfach nicht. Mm-hmm. Also habe ich wie auch irgendwann entschieden, dass wenn ich da bin, bin ich mit Herzblut da und bin auch für Gäste da und bin bereit, mit vielen zu reden und eine gute Zeit zu haben. Aber für das braucht man auch irgendwo ein bisschen die Aufladestation der Batterien. Ja. Ich mache mir den Druck nicht mehr und ich weiss auch, dass nach Corona eine Zeit wird kommen, wo ich nicht mehr ganz so eine hohe Präsenz habe. Habe durch Wevo auch jemanden, der auch ein Eis-Gesicht geworden ist. Und ich habe einen Charakter, der im Eis arbeitet, wo man auch sagt, ich gehe wegen Wevo, wegen Paschi, wegen der Raffi ins Eis mal schauen. Oder ich gehe einfach ins Eis, wo ich ins Eis will. Die paar Stammgäste, die erwarten, dass du wirklich immer da bist, das finde ich schön und das ist auch okay. Und die treffe ich auch viel. Aber es löst in mir nicht mehr den Druck aus von, ich muss immer präsent sein, weil irgendjemand muss hinter dem Vorhang die 140 Anlässe planen, ja, muss die Firmen betreiben, muss alles koordinieren, das tut sich nicht nachher noch in Luft auflösen.
Ja, das ist so. Und ich glaube, es braucht so, du brauchst so wie die Standfestigkeit von jemandem, der halt eben einfach mal den Paukenschlag macht oder eben mal ein bisschen das Ding anschaut, wenn alles findet, ja, es geht dann schon, oder? Und vielleicht wieder mal ein bisschen Klartext reden und aber vielleicht meint man das auch manchmal, man braucht es, aber man kann sich da vielleicht wie nicht lösen, oder? Ist es in der... Wir haben gesagt, good vibes, und ich möchte auch nicht... Das ist die letzte Frage, die ich auch möchte stellen, zurückwirken eben auf die 14 Monate, wie du gesagt hast, aber so... Wie überlebt man das als Betrieb, wie du gewesen bist, so eine ganze Zeit, oder? Also du... Ich denke, du hast von Anfang an, eben, nur schon bevor du da gebaut hast, war das Thema, gewesen mit, also wo, nachdem du gebaut hast, mit Rechtsstreit, hast du einmal erzählt, oder, viel Geld kostet, wo du gewusst hast, ey, wenn das nicht gut kommt, dann kannst du dich den Laden zutun. Mhm. Jetzt in den letzten 14 Monaten wahrscheinlich auch. Wie kannst du vielleicht jemanden, der jetzt nichts mit Gastronomie im Hut hat, wie hat man das, wie kann man das überleben, so eine Corona-Zeit? Weißt du, wirklich mal so wirtschaftlich in dem Sinne, du musst nicht Details nennen, aber so, was sind so die wichtigsten Massnahmen, die du siehst, doch, geil, dass wir das so können lösen und durchbringen.
Ich glaube, der Respekt und die Angst vor dieser Pandemie und diesen Massnahmen hat mich zu Höchstleistungen angespornt. Mhm. Und für mich hat es aufgeben nie gegeben. Also das wäre schlicht und einfach gar nicht möglich gewesen, selbst wenn ich noch mehr Fremdkapital hätte müssen aufnehmen. Mhm. Aber es ist so eine Art, ein bisschen wie eine Schockstarre. Du hast plötzlich eine Massnahme, die von Bundeswegen heisst, du darfst morgen nicht mehr arbeiten. Mhm. Und als freiheitsliebender Mensch, der mir nicht so gerne laden oder reinreden, vor allem nicht von Politikern, in meinem Leben und in meinem Arbeiten, ist das schwer gewesen. Und die Schockstarre hat relativ lange an, dass du gar nicht begreifen kannst, warum genau darf ich jetzt nicht mehr arbeiten. Und ich mache immer das Beispiel, du bist irgendwo, sag jetzt, Möbelverkäufer und hast 200 coole Chesterfields offen und hast schon 200 Leute, die kaufen wollen, aber du darfst sie einfach nicht verkaufen, weil dir jemand sagt, du darfst das nicht machen. Ja. Also ist so eine gewisse Ohnmacht um. Und von Anfang an haben wir sofort gewusst, wir müssen innovativ bleiben und wir müssen die Leute bei Laune halten. Darum haben wir angefangen mit Supporter-Packages, wo du hast können für 55 Franken ein T-Shirt und Kleber bestellen, wo irgendwo Liquidität gebracht hat. Das oberste Ziel war einfach, irgendwie die Fixkosten decken. Und mit so einem Betrieb, den wir haben, fallen viele Fixkosten an. Brutal, ne? Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nicht in der Stadt Luzern sind und müssen eine horrende Monatsmiete zahlen, sondern das Gebäude gehört wohl uns, aber wir haben Verpflichtungen bei Banken, bei Investoren, bei all den Leuten, die hinterher stecken. Und es ist ein hure Up and Down, also du wirst fast ein bisschen borderline. Zeitweise wartest du wieder darauf, was entscheidet wieder der Bundesrat, das kommt nachher. Einmal tust du um 7 Uhr am Abend zu, weil du musst. Da kommt eine Maskenpflicht, da ist ein Contact Tracing, da kommen Apps, da kommen Kontrollen von Polizisten, es sind Beamte da, es sind Denunzianten da, also mit diesen externen Einflüssen, die du musst umgehen, das ist schon, das ist der real shit. Also muss ich wirklich sagen, mit dem musst du können leben und zeitweise haben wir wirklich nicht mehr recht gewusst, ob es weitergeht oder nicht. Da kommt dazu die gesellschaftliche Spaltung, die passiert ist, nämlich die sagen, hey, haben ihr einen Knall, dass ihr überhaupt auftönt und Leute hierher kommen, die könnten sich ja anstecken und andere, die sagen, wir gehen genau gleich die Hand und glauben nicht genau das, was draussen abgeht. Das hat mir ein bisschen zu arbeiten gemacht, dass wirklich auch in Familie, in Freundeskreis, in den Leuten, die hier verkehren, halt verschiedene Meinungen stattfinden. Aber ich habe wahnsinnig viele gute Gespräche gebraucht mit Mitarbeitern, mit Familie, mit Freunden, die irgendwo nicht gleich in diesem Teufelskreis sind, sondern noch mal sagen, hey, calm down, das kommt gut und wir wissen, dass du immer viel anreissest und so haben wir nie den Schlüssel gedreht und einfach gewartet, was der Herr Bersee sagt, sondern gewusst, wir lassen uns nicht unterkriegen und darum sind ganz viele Massnahmen entstanden, die uns einfach auch liquiditätsmässig über Wasser gehalten haben.
Ja, ich glaube auch, also das haben wir gespürt, so in der sagen wir so das Champion-Mindset eben nicht aufgeben, irgendwie eine Lösung finden, durchkämpfen und sich eben auch nicht vielleicht alles gefallen lassen und eben auch schauen, dass es sich geht und durchbeissen. Das haben wir definitiv gemerkt und vielleicht ist es gerade eine gute Überleitung oder so. Du hast Videos hochgeladen, wo deine Meinung kommt, du hast, man hat dich gekannt, man hat dich irgendwo als Vorbild gesehen, gewisse sind eben nicht einverstanden gewesen. Ich glaube auch vorher schon, du hast extrem viel mit Social Media, ich meine, ich weiss auch nur vor Corona-Zeit, wo wir beim Adi und so gewesen sind, wo du erzählt hast, wie ihr Social Media einsetzt. Krasse Zahlen, oder? Riese Reichweiten, Hunderttausende, fast schon Millionen, oder wo zum Teil geteilt worden ist, oder? Was für eine Rolle hat Social Media jetzt generell, jetzt nicht spezifisch Corona, für einen Einfluss für das ACE da bei dir in der Region oder in der ganzen Schweiz gehabt? Oder weißt du, was für eine Stellenwert? Hast du von Anfang an gecheckt, das ist der Differenzierungsfaktor, den man nutzen kann?
Absolut. Also gerade in der Gastronomie machen das viele nicht richtig in meinen Augen. Genau. Es ist aber auch nicht der Anspruch, dass jedes Hotel oder Restaurant muss ein Social Media Champion sein. Ich für mich habe einfach entdeckt, dass es das wichtigste Werkzeug ist, das wir überhaupt haben. Wenn ich irgendwo Post mache und bis 100'000 Leute erreiche, ist das eine Zahl, die ein Regionalfernsehen nicht einmal erreicht. Und darum merken wir, dass wir so informieren. Facebook ist eine Zielgruppe, die irgendwo viel stärker zwischen 30 und 70 ist. Das ist eher unsere Zielgruppe. Wir merken aber auch, dass wir auf anderen Plattformen stark sein wollen. So habe ich auch jemanden angestellt bei mir, der wirklich sich für das engagieren mit mir zusammen. Es ist verdammt wichtig. Es ist aber auch verdammt hart. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Arschloch von 1'000 Leuten rum ist und wir multiplizieren die Zahl mit 100'000, haben wir doch 100 Arschlöcher, die du damit abgeben musst. In den ersten Jahren haben so Hasskommentare und grusige Mails veto. Das muss ich wirklich sagen. Und sie haben Überhang genommen bei den 99%, die eigentlich uns so positiv gesehen sind. Und dort musst du irgendwie lernen, hey, der eine ist wirklich nicht wichtig. Und es ist auch nicht wichtig, wenn der eine weggeht. Es geht um die 99. Und das ist einfach gesagt. Aber wenn du die Kommentare lesest, zum Teil am Abend um 11 Uhr, bevor du ins Bett gehst oder 12 Uhr, denkst du wirklich, was stimmt mit diesen Leuten nicht. Das ist während der Corona-Zeit viel, viel intensiver geworden. Ja. Also es ist wirklich so, auch nach Gesprächen mit Polizei und Psychologen und, merkt man, dass der Faktor an Weirdos und Psychos dermaßen gestiegen ist, dass Social Media schon auch ein bisschen in Verruf geraten ist und ich musste lernen, ich produziere Content, ich mache Live-Videos, ich stehe zu meiner Meinung, aber ich gebe mir das auch nicht mehr unbedingt. Also für das ja. habe ich den Social Editor, der mal sagt, hey, weißt du, was die Kommentare habe ich gelöscht und das ist okay ja. und der eine oder andere ist blockiert worden.
Sind es an dich direkt gewesen, persönlich oder als Unternehmen oder beides?
Das ist natürlich beides an mich.
Ja, also, ja stimmt schon, ja, logisch. Ja.
Betrifft auch irgendwo stimmt, mich, ja. aber das ist eine gute Frage, weil es ist nicht der Dani Kunz per se oder irgendwo Personen bei uns arbeiten. Mhm. Das kommt auch vor. Aber mit dem kann ich extrem gut leben. Mhm. Lustigerweise tummelt sich halt wirklich auch viele Leute, die gar noch nie im Eis gewesen sind oder gar nicht wissen, ja. wie es bei uns ist, sondern mhm. einfach Plattform füreinander, um ihren Hass und ihren Unmut zu verbreiten. Und ich durfte 3-4 von diesen Leuten kennenlernen, die schon abgehatet haben und die ähneln sich sehr fest. Ja. Also ich muss sagen, das darf ich auch hier, glaube ich, in einem Podcast rauslassen. Ja,
absolut.
Das sind Leute, die vielleicht 2-3 andere Probleme in ihrem Leben sind und nicht zu beneiden sind. Ja. Leute, die ausgeglichen sind und die irgendwo open-minded und Freude haben an dem, was wir mhm. machen, die tun sich oftmals gar nicht in einem Kommentar äußern oder konsumieren es und stehen hinter uns und das zeigen ja auch die Zahlen, die stetig wachsen. Und ich habe ein Video am Anfang von der Pandemie gemacht, wo ich wirklich heute noch dazu stehe, wo wirklich 500.000 Mal geschaut worden ist. Und wenn du die 14 Monate anschaust, wie manchmal dass die Leute auch ihre Meinung geändert haben. Ich denke an Hashtag mhm. Stay the fuck at home. Tragen Masken, tragen keine Masken, gehen ja. nicht raus. Also es ist wirklich so, und ich muss sagen, es sind viele wie Fähnlein im Wind. Wind ja. Und so. Wir sind halt die, die wirklich gesagt haben, hey, heutzutage respektieren wir die Massnahmen, ob man sie gut oder schlecht findet, das sei dahingestellt. Mhm. Und ja, ich habe mal in einem Interview gesagt, was hättest du anders gemacht als Bundesrat? Und meine Antwort war ein Wort, nämlich alles. Und ja. das hat damit zu tun, dass ich in dieser Gastronomie arbeite. Ja. Viele Kollegen habe, die in der Eventindustrie, in der Hotellerie, im Künstlertum arbeiten. Und da muss ich nach wie vor sagen, kann ich mit sehr vielen Massnahmen überhaupt nicht damit umgehen.
Ja,
aber um zurück auf die positive Vibe zu gehen. Ich glaube, wir bleiben unserer Meinung treu ja. und wir machen, was wir können, dass mhm. es irgendwo keine neue Normalität gibt. Weil die neue Normalität, die kann mir gestohlen bleiben. Ich mhm. will nicht, dass es irgendwo für Jugendliche, für Kinder normal wird, dass mhm. man einfach die Hälfte vom Gesicht nicht mehr sieht die nächsten mhm. 20 Jahre.
Ja. Ja, das ist gut. Hast du... Was ist deine Strategie jetzt für die Zukunft? Also jetzt hast du erzählt, dass wir wirklich in die Zukunft schauen. Also einerseits nur ein kleiner Kommentar, ich finde es sehr gut, dass du gesagt hast mit diesen Hater-Kommentaren, dass man mit dem muss umgehen, weil ich glaube auch viele, die jetzt den Podcast hören und denken, ich wollte irgendein Ding aufziehen, ich wollte etwas starten, ich wollte etwas machen, wo vielleicht jetzt kreativ gewesen sind, während dem, dass sie daheim gewesen sind, zu gesagt haben, ja, dass mit dem musst du umgehen können, also das kannst du abfedern und irgendwie auch kannst einordnen, weil es ist genau richtig, wahrscheinlich ist von 999 einer, der eben, oder der tausendste, der eben scheiße ist und dann das nimmt die einfach ein, oder? Und etwas anderes ist jetzt die Zukunft, also Strategie. Wir haben über Branding geredet. Was ist möglich mit dieser Marke Ace? Also weißt du, wie gross denkst du aktuell? Du hast ja nicht alle Details bekannt gegeben, aber ist das etwas, wo du sagst, hey, ich möchte noch 3 Standorte eröffnen oder nein, ich bleibe da. Ich will einfach alle möglichen Industrien eben mit Kleider, Tattoo, Coiffeur, weiss nicht was, alles noch abdecken oder weiter ausbauen. Wie denkt so ein Marketing-Mensch im Herzen, der jetzt Gastronomie macht, noch weiter?
Also wenn man den Stereotyp nennt von meinem Besucher im Eiscafé, hat er verschiedenste Vorlieben in seinem Leben. Mhm. Und die Vorlieben würde ich alle gerne abdecken im Eis. Ja. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass es nicht nur um Gastronomie geht, sondern dass wir da in diesem Bereich in Rotenburg, in der Industriezone, immer mehr ein Erlebnis schaffen. Mhm. Ich habe vor 3 Jahren wollen ein Eiscafé in Chur eröffnen ja. und habe eigentlich schon relativ weit gearbeitet mit Geschäftspartnern und habe nach einer gewissen Zeit gespürt, dass das wie too much wäre, weil ich nicht mehr alles unter Kontrolle habe, im Sinne von, ist es wirklich meine Handschrift? Das Eis in der Schweiz ist Dani genau. und Team. Und ich habe wie gespürt, die Schweiz ist wie zu klein, um noch einmal so ein riesiges Ding hinzustellen, wie wir es machen. Mhm. Es geht genau darum, dass du von Chur 1,5 Stunden hierher fährst und dich freust, nachher hier zuzufahren. Und das hat nachher schon auch gezeigt, mit ein paar anderen Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, dass ich eigentlich eigenständig bleiben möchte. Mhm. Aber ich habe viele Ideen. Also ich möchte nicht zu fest aus dem Nähkästchen plaudern. Etwas, was sicher entsteht, ist der Neubau jetzt vis-à-vis von uns, wo es ein grosses, wirklich sehr cooles Gewerbegebäude gibt, wo Im Dock heisst. Mhm. Dort drinnen gibt es einen Vintage-Store, da kommt ein Töffladen rein, eine Werkstatt, ein Fotostudio. Es werden verschiedenste andere Firmen ansiedeln, im Bereich Gesundheit, Essen, Genuss. Also es geht auch dort weiter mit dem gleichen Look and Feel vom Eis. Ich bin so gelangweilt von diesen Architekten, die einfach irgendwie Kubus aufstellen, Teppich rein tun und dort drin sollte nachher Kreatives passieren. Genau. Also habe ich auch den Anspruch gehabt, neben dem Eis wirklich in meinen Augen das coolste Gewerbegebäude zu bauen. Mm. Und eigentlich so Leute wie dich drinnen möchte haben, die sich auch da sind.
Ja, ich weiss, du hast mir letztes Mal bei uns gesehen, hast du mir auch Bilder gezeigt gehabt, oder? So Skizzen, es sieht richtig geil aus. Ich glaube, man sieht es ja auch online, oder? Auf der Webseite.
Genau, ja.
So, also, wie findet man so, den Doc Rotenburg?
www.im-doc.ch
im-doc.ch, genau. Also unbedingt schauen, es sieht richtig geil aus. Also genau so, wie man sich vorstellt. Auch da innen, ich meine, jetzt so dein Büro ist richtig geil eingerichtet. Es hat irgendwie deine Handschrift auch da. Es könnte so wie eine Kabine irgendwo sein, wo du neue kreative Sachen ausdenkst und nachher bist du irgendwo, weiß nicht, draussen in der Wildnis. Das ist halt richtig, richtig nice. Ist dir das etwas gewesen, wo du von Anfang an die Trends eben mitverfolgt hast? Du hast ja gesagt, Erlebnis schaffen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Wort, wo viel sagen, aber wenig umsetzt. Und bei dir merkt man, dass du es eigentlich einfach umsetzt und machst, und weißt, wie man es macht. Wie bist du einer, der das beobachtet? So, wie hast du das Erlebnis können weitergestalten? Bist du viel da gewesen, hast beobachtet, hast mit Leuten geredet? Oder was kannst du den Leuten empfehlen, wenn sie sagen, eben, hey, wir müssen unser Erlebnis cool machen? Was sind so Datenpunkte in dem Sinne, die du so beobachtest als Unternehmer von mir?
Schau, wenn du Selbstständigkeit angehst und ein Produkt willst verkaufen, das nicht in dir entspricht, dann wird das verdammt schwierig. Mhm. Also es ist auch der laut das Hobby zum Beruf machen, klingt völlig abgedroschen, genauso wie das, was ich gesagt habe, Erlebnis schaffen oder Work-Life-Balance oder Positive Mindset, das sind alles so Wörter, die alle mit sich umschlagen.
Ja, klar.
Aber ich habe wahnsinnig Freude an coolen Auto und coolen TÜV und einem Kleiderstil, den ich pflege, um den Lifestyle, wo ich nicht irgendwo ein Wannabe bin oder etwas im Nacheifer, wo ich nicht bin. Sondern das ist nicht Arbeit für mich, sondern ich habe mich immer schon mit dem auseinandergesetzt und das kommt einfach. Ich informiere mich, ich habe ein grosses Netzwerk an Leuten, wo ich spüre, was wird gesucht, was wird gemacht, welche Food Trends sind rum. Ich gehe gerne in Grossstädte, ich bin aber auch genauso gerne irgendwo in der Wildnis draussen. Ich glaube, ADHS und POS wären so etwas, wo man wahrscheinlich diagnostizieren könnte bei mir. Aber eher im Sinn von einfach weiterkommen. Und ich wünsche mir manchmal, dass ich mein Hirn ein bisschen mehr würde abstellen, aber kaum bin ich irgendwo im Ausland, entdecke ich wieder neue Ideen und bin jetzt gerade wieder an etwas kleinem anderem dran, was ich eigentlich möchte umsetzen. Es kommt einfach. Wenn du das auf Zwang machen willst, wird es sehr anstrengend.
Ja, eben. Du hast gesagt, du informierst dich. Also eben, einerseits reisen, neue Länder, Städte oder was nicht mehr entdecken. Gibt es gewisse Marken, die du verfolgst? Gibt es gewisse Magazine, YouTube-Channel? Irgendetwas, wo dich inspirieren, wo dich begeistert?
Also ich glaube, wenn es ums Fernsehen schauen geht, ist Netflix ein guter Ort geworden, um sich das Architektur, Lifestyle, wirklich sich das jetzt ziehen, wo man will. Ich lese viele Heftchen. Ich lese leider fast nie ein Buch, was ich eigentlich gerne machen würde. Ja. Ich nutze für mich Instagram und Pinterest so, dass ich wirklich Inhalt rausziehen kann. Es geht mir nicht um eine Selbstdarstellung, sondern nutze wirklich die Bildwelten, um für mich irgendwo ein Look and Feel im Hirn zu machen, um weiterzukommen. Also ich konsumiere viele Medien. Habe gerade gestern jemandem gesagt, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich, glaube ich, das Internet löschen.
Sehr geil.
Weil ich einfach auch so das Gefühl habe, ganz naive Gedanken, aber genauso wie es uns fest weiterbringt, genauso ist es gesellschaftlich ein riesengroßes Fragezeichen, was genau abgeht. Aber für mich ziehe ich das aus, was ich muss.
Ja, genau.
Ich nutze YouTube und all die Geschichten, zum Cooles mir selber ausmalen. Ja.
Das heisst, du hast über das Internet geredet, über ganze Technologien, es ist ja neu. Gibt es gewisse Technologietrends, wo du denkst, auf das muss ich aufspringen, wo man vielleicht könnte sagen, ja, mit diesen ganzen Oldtimer, die da rumstehen, irgendwie auch so ein bisschen gegensätzlich wäre. Hast du da etwas auf dem Radar, wo du denkst, ja, mit dem Trend, da müssen wir etwas machen jetzt?
Ich habe mir natürlich wahnsinnig viele Freunde gemacht in dieser ganzen Petrolhead-Community, wo es geheißen hat, dass ich Markenbotschafter werde von KTM Elektro.
Aha.
Das ist ein Dirtbike, das elektroantrieben ist. Ich glaube, auch dort gilt es ganz fest, mit der Zeit zu gehen. Nämlich die Thematik Elektromobilität ist bei uns ein grosses. Es darf auch ganz eine andere Antriebskraft sein, die wird stattfinden. Aber immer zu sagen, für mich gibt es nur die alten TÜV und den Oldtimer und den V8-Motor und alles ist laut und stinkig, das ist in unseren Augen und Ohren Tschaikowski oder Rosenblüten. Genauso ist aber eine Antriebskraft und ein Drehmoment, ohne da technisch zu werden, von einem Tesla oder von einem Elektromobilitätsauto, eine wahnsinnig spannende Geschichte. Und ich glaube, dass die Zeit anders wird aussehen in 5 Jahren, in 10 Jahren, wenn man bedenkt, dass in Deutschland 2030 keine Verbrennungsmotoren neu zugelassen werden, das heisst, dass ich will und muss auf den Zug aufspringen.
Eben, das ist entschieden worden. Also das ist,
genau. Ja. Und wenn wir jetzt das schauen, ich habe das erste Jahr im 2016 ein Elektrofahrzeugtreffen gemacht und da haben wirklich viele von den Gästen gespeuzt. Ist aber ein verdammt spannendes Meeting gewesen. Und heute ist es so, dass wir 2-3 Treffen pro Jahr machen und viele Tüftler rum sind. Und es ist spannend zu sehen, was passiert in diesen Jahren. Mhm. Und jetzt ist die Akzeptanz schon viel mehr da. Du kannst mittlerweile fast alle Arten von Auto auch fahren, ob das jetzt der SUV, der Sportwagen oder das Alltagsauto ist. Genauso gleich im TÜV-Bereich. Und ich freue mich eigentlich darauf, wenn ein Umbruch kommt. Weil ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die Welt Fieber hat. Mhm. Woher der Fieber kommt, das weiss ich nicht genau. Ich finde es nicht so eine schlaue Lösung, wenn wir den Strom produzieren mit neu gemachten Kohlekraftwerken. Das macht noch nicht ganz so Sinn. Aber wenn wir in die Zukunft blicken, glaube ich, dass wir etwas ändern müssen. Und spätestens der, wenn jemand auf Netflix Seaspiracy gesehen hat, da kommt aus lauwarmen Kotzen, was nämlich draussen abgeht. Ja. Und da muss sich irgendetwas ändern.
Eben, das ist wieder so ein bisschen ein Marketing-Branding-Thema, also generell in der Gesellschaft, oder, dass man die Wahrnehmung hat. Und andererseits einfach die Lösungen. Ich meine, ich habe das Gefühl, so etwas vom Ersten, was halt so war, ja, Rennkarren oder schnelle Autos, Sportautos und Elektro passen irgendwie nicht zusammen, oder? Bis man halt dann mal gecheckt hat, oh, das geht dann gleich noch bei so einem Tesla Roadster, in dem Ersten gesessen ist, kann man so einen Testfahrt auch machen. Und dann hast du doch ein anderen Blickwinkel drauf. Und viele sind vielleicht genau verschlossen, aber haben dann, sehen dann vielleicht gleich etwas, was sexy ist da drin und akzeptiert es dann vielleicht gleich, oder?
Genau, es geht nicht nur um einen ökologischen Charakter. Also genau. Ich glaube, da müssen wir nicht um einen Brei herumreden. Ein Elektroauto ist einfach schneller als ein Verbrenner.
Ja.
Und das ist in Speed We Trust ist so ein Ding von unserem Eis. Und dort geht es um die Thematik. Aber um vielleicht noch um Nachhaltigkeit zu sprechen zu kommen. Ja, wir haben das Fleisch vom Ulihof und vom Willimann, das sind regionale Metzger. Das Tier hat es bis zu seinem Tod gut gehabt. Mir ist das wichtig. Das kostet ein Vielfaches von dem, wenn du würdest vielleicht in einem Cash and Carry einkaufen und nicht darauf bedacht bist, dass das nachhaltig ist. Ich werde meinen Gästen nicht ein Poulet aus Ungarn servieren. Und die Gäste, die das nicht schätzen, tue ich immer wieder gerne zum 1-Franken-Hotdog da über die Strasse bei der IKEA verweisen.
Ja.
Bei mir hast du eine schöne Einrichtung, eine stilsichere Geschichte, gute Architektur, nachhaltiges Essen und am Schluss einfach viel Fun.
Wie findest du die Balance in dem Ganzen, darum hast du gesagt, eben, du würdest gerne das Internet löschen. Wie fährt der Dani Kunz runter an einem Wochenende, wenn er sagt, jetzt muss ich wirklich mal runterfahren? Was macht er?
Ich lebe relativ zurückgezogen auf einem Bauernhof. Bin wirklich mit meinem Hund sehr, sehr oft unterwegs und bin dann auch viel allein. Mit guten Freunden am Feuer. Das sind so ein bisschen die Klassiker. Ich gehe nicht nachher in der Nacht in einen Club. Ich gehe aber fein essen in ein Restaurant. Ich bin wirklich ein Genussmensch und zelebriere das auch. Ich glaube, es ist wirklich das, was da außen abgeht. Auch mal in einem Hütli zu sein, wenn es kalt ist und sich so ein bisschen auf die notwendigsten Sachen zu reduzieren. Und ich baue mir einen Camper irgendwann wieder und freue mich mal, vielleicht öffnen auf Russland oder über die Seidenstrasse auf China zu fahren. Und ich glaube, das Reisen fällt mir fest, dass andere Kulturen zu sehen und auch mal sich wieder vor Augen zu führen, dass jemand mit viel, viel weniger mindestens genauso glücklich ist, wie wir es sind.
Was ist noch so ein Skill oder irgendein Ziel, das du möchtest dir erarbeiten oder lernen oder irgendwie dich selber weiter noch bringen? Ich meine, du hast da jeden Tag eine Challenge, oder? Gibt es etwas, wo vielleicht komplett nochmal etwas anderes ist, wo du sagst, irgendwann, du hast schon geredet über ein Ziel, was du gerne möchtest machen, aber vielleicht auch so etwas, was du möchtest lernen, etwas, was du möchtest...
Weniger denken. Das ist wirklich so etwas, dass ich mir über alles und jeden vielleicht ein bisschen zu viel Gedanken mache, aber dass auch meine Antriebskraft ist. Ich bin eher ein emotionaler, sensibler Typ, aber ich kann die zwei Eigenschaften völlig zu einer Gabe machen von mir. Und das steht einem manchmal ein bisschen im Weg und gleichzeitig lehre ich mit dem Alter cooler drauf zu sein ausgelassener und vielleicht bin ich vor 4 Jahren ähnlich wie der Roger Federer, der am Anfang alle seine Stöcke und Sachen kaputt gemacht hat und geschrauen hat, ein bisschen zu impulsiv gesehen, das hat man auch gewusst und heute bringst du mich nicht mehr so aus der Ruhe. Und jetzt werde ich 38 und habe das Gefühl, dass das immer besser wird und ich möchte ausgelassener sein und mich eigentlich auch nicht mehr so aus der Ruhe bringen. Weil mittlerweile weiss ich, was ich gemacht habe und finde es auch cool, wenn Leute das irgendwo kapieren und machen und weiterkommen. Ich sehe eigentlich Konkurrenz immer als etwas sehr Positives. Und ja, calm down, Dani. Wirklich, das ist etwas, was ich noch mehr lernen
möchte.
Und ich möchte mal einen Campingplatz.
Ja, das ein eigener Campingplatz?
Ja, genau.
Ah, geil.
Das ich finde irgendwie das ganze Thema Camping ist so im Umbruch, dass nämlich auch coole Leute mit ihren Büsschen und Vans an einem Ort sind. Aber wenn ich mir die rasenmähenden Menschen, die mit dem Zahnbürstchen den Kieselstein putzen auf dem Campingplatz vorstellen, das ist noch nicht das, was ich kennen möchte. Sondern ich möchte auch nicht aus einem PET-Fläschchen trinken und einen Mikrowellen-Hotdog anbieten, sondern einen richtigen, geilen Campingplatz, der naturbelassen ist und coole Leute dort hat. Das ist etwas, was ich glaube, irgendwann noch umsetzen. Also wenn irgendjemand draussen zulässt, der einen alten, abgehurten Campingplatz hat und einen schön gelegen, dann soll er doch in mir übergeben.
Aber ich muss sagen, das könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass du das geil könntest ausgestalten. Ja, definitiv. Das ist jetzt gute Inputs.
Ja.
Ja, geil. Okay, in dem Fall gehen wir vom Campingplatz in den Abschluss rein. Ich habe immer die gleiche letzte Frage, die ich meinen Gästen stelle. Und zwar, wenn du eine Weisheit, eine Erkenntnis, eine Regel, irgendetwas in deinem Leben könntest an der nächsten Generation mitgeben. Das können irgendwann mal deine Kinder sein, andere Kinder, einfach generell an der nächsten Generation. So eine Weisheit, Erkenntnis, was wäre das?
Das ist eine ganz grosse Frage, wo ich jetzt aus dem Stegreif nicht die richtige Antwort geben kann. Aber ich glaube, gesund im Kopf bleiben, seinen eigenen Wert treu bleiben, sich nicht von den Einflüssen von außen zu fest verbiegen, weil das alles wird schwer und wird irgendwann zurückkommen. Also ich glaube, sich selber treu bleiben und ein bisschen Sorge geben zum Environment, die ganze Geschichte rundherum, das ist mir wichtig. Weil ich will, dass eigentlich alle unsere Kinder, die entstehen, irgendwo in einer geilen Welt können weiterleben. Und wenn wir gleich weitermachen, wird das Ganze ein bisschen schwierig. Und lasst die anderen in Ruhe. Denunziert nicht denunzieren, denunziert nicht zu fest neidisch und missgünstig sein, sondern gönnt den anderen etwas.
Sehr, sehr geil. Dani, danke mal für deine Zeit. Sehr spannend
dir, Janik.
Und ganz viel Erfolg. Am Zischen geht es bei euch jetzt richtig los.
Richtig.
Kommt unbedingt da unser Eis raus. Kommt Bier trinken, Mineral, was ihr auch immer im Angebot habt. Kommt gut essen. Und schaut euch das an, wenn ihr noch nie da raus seid. Und sonst euch allen danke mal fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Navigator Podcast. Bis zum nächsten Mal. Folgt auch im Dani auf allen Kanälen, die wir jetzt auch schon genannt haben. Und bleibt gesund und vor allem bleibt zufrieden. Und bis bald. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.